SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Wir machen heute einen Ausflug in den Sommer. Damit meine ich nicht Sonne, Palm, Strand, sondern eine Gegend auf der Südhalbkugel, wo Sommer tatsächlich so klingt. Wer da im Wind durch den Schnee stapft, das ist Pablo Konrad, Meteorologe an der deutschen Polarforschungsstation Neumayer 3 in der Antarktis.
Hier, wir sind hier an der Küste der Antarktis, haben wir so Temperaturen leicht unter 0 Grad, so zwischen minus 2, minus 3 Grad, wenn man einen bewölkten Tag hat, und etwas kühler, so minus 5, minus 6, wenn es klaren Himmel gibt.
Antarktischer Hochsommer eben. Ich habe Pablo Konrad übers Internet erreicht und er hat mir erklärt, warum die Wettermessungen nicht weit vom Südpol unter anderem für die Klimaforschung wichtig sind. Später mehr im Gespräch. Außerdem fragen wir, was das Jahr 2024 für den Klimaschutz gebracht hat. Spoiler, die Bilanz ist mau. Und wir schätzen ab, ob es nächstes Jahr besser wird. Und wir checken, worauf Sie achten sollten, wenn Sie Sekt für die Silvesterparty kaufen wollen. Dezember ist immer der Monat der Rückblicke. Bevor ich Ihnen jetzt mit all den Problemen komme, starten wir den Jahresrückblick mit ein paar guten Nachrichten. Darüber wird zwar nicht so oft berichtet, aber es gibt sie. Good News Nummer 1: Die Abholzung im Amazonas-Regenwald ist zuletzt deutlich zurückgegangen. Good News Nummer 2: Immer mehr Klimaklagen machen Hoffnung auf mehr Klimaschutz. Good News Nummer 3: Zu Hause essen wir zunehmend gesünder, mehr Gemüse, weniger Fleisch. Gut fürs Klima. Und Good News Nummer 4, die wollen wir ein bisschen vertiefen. Auch beim Waschen lässt sich was fürs Klima tun. Mehr dazu von Sabine Stör.
Es kann so einfach sein. Nur die Wäsche kälter waschen und zack, ganz viel Energie gespart. Klappt in Deutschland, meldet im Herbst die Umweltschutzorganisation WWF. Die und ein großer Waschmittelkonzern haben vor 2 Jahren zusammen die Kampagne Hashtag Wir drehen runter gestartet. Die jetzt ermittelten Messergebnisse zeigen, seit dem Start haben die Menschen in Deutschland mehr als 115.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Das ist so viel wie 115.000 Flüge von Frankfurt nach New York. Jelena Admoni vom WWF sagt:
Daraus sehen wir, dass viele Menschen ihr Waschverhalten schon umgestellt haben und bei niedrigeren Temperaturen waschen und damit eben Strom sparen und auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.
Das sind super Good News. 30 statt 60 Grad spart bis zu 60% der Energie. Ein Game Changer heißt es beim WWF.
Damit hat die Temperatur natürlich einen viel höheren CO2-Fußabdruck als beispielsweise die Verpackung oder die Inhaltsstoffe des Waschmittels oder auch Herstellung und Transport sowie Entsorgung und der Verpackung. Das ist alles deutlich geringer, was den CO2-Fußabdruck betrifft, als die Waschtemperatur.
Win-win beim Klimaschutz. Keine Angst, die Wäsche wird dadurch trotzdem schön sauber. Moderne Waschmittel schaffen das auch bei niedrigen Temperaturen. Bei uns Deutschen geht da beim Kälterwaschen aber noch was, denn wir waschen noch mit durchschnittlich 42,2 Grad. Geht's nach dem WWF und dem Waschmittelhersteller, soll die Temperatur runter auf durchschnittlich 40 Grad, wenn man an alle Wäschen denkt, die man so durch die Trommel jagt. Schon vor 18 Jahren hat auch das Öko-Institut in einer Studie festgestellt, Kälterwaschen spart richtig Strom.
Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, das alles reicht nicht. Die Klimakrise hat auch 2024 keine Pause gemacht, im Gegenteil. Susanne Henn mit ein paar Beispielen.
Das Jahr 2024 war unter Klimagesichtspunkten ein Jahr der Rekorde, aber nicht der wirklich schönen Art. Es war heiß und weltweit gesehen das wärmste Jahr, das wir jemals hatten. Nach Berechnungen des EU-Klimadienstes Copernicus zum ersten Mal im Durchschnitt 1,5 Grad wärmer als in der Zeit vor der Industrialisierung. Im vergangenen Jahr wurde auch so viel CO2 in die Atmosphäre geblasen wie nie zuvor. Mehr als 41 Gigatonnen, das ist eine Zahl mit 9 Nullen. Und dieser Trend wird sich auch nach dem vergangenen Weltklimagipfel im aserbaidschanischen Baku im November nicht ändern.
Die harte geopolitische Realität hat es nicht zugelassen, dass wir mehr erreichen konnten,
sagte David Rüfisch von German Watch nach den Verhandlungen. Eine Vereinbarung zur weiteren Reduzierung von Treibhausgasen gab es nicht. Und auch das wichtigste Konferenzziel, ausreichend Geld zur Verfügung zu stellen, damit sich die Länder des globalen Südens, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, zumindest an diesen anpassen können, wurde nicht erreicht. Und auch der hier erzielte einen traurigen Negativrekord.
Der deutsche Wald hilft uns nicht mehr in dem Maße, wie wir es bislang gewöhnt waren, bei der Erreichung unserer Klimaziele.
Denn er setzt, so Landwirtschaftsminister Özdemir, im Oktober zumindest in Deutschland momentan mehr CO2 frei, als das er speichert. Denn bedingt durch Trockenheit und Dürre sterben zurzeit mehr Bäume ab, als nachwachsen. 2024 war auch ein Jahr des Starkregens und der Überschwemmungen. Beides Phänomene, die durch den Klimawandel verstärkt werden. Ende Mai, Anfang Juni traf es vor allem den Süden Deutschlands, im September dann halb Mitteleuropa, als heftige Regenfälle und über die Ufer tretende Flüsse unter anderem in Ungarn, Polen, Österreich oder auch Tschechien für mindestens 28 Tote und massive Schäden sorgten. Und ganz dicke kam es dann im November für die Region Valencia in Südspanien.
Wir erhalten viel Hilfe, aber sie kommt nicht an, weil die Straßen einfach unpassierbar sind. Autos türmen sich übereinander. Jetzt ist die Armee da. Die müssen die Straßen freimachen, damit die Hilfe auch dorthin kommt, wo sie am nötigsten ist.
Sagte die Bürgermeisterin von Valencia wenige Tage nach der Katastrophe, bei der mindestens 230 Menschen ums Leben kamen. Auch die Hurrikansaison in den USA war 2024 rekordverdächtig. 11 Hurrikans, davon 5 schwere, die für verheerende Schäden sorgten. Mitverantwortlich dafür sind die hohen Oberflächentemperaturen der Ozeane, die sich auch wegen der Erderwärmung immer weiter aufheizen.
Die Weltmeere haben in diesem Jahr wieder in vielen Gegenden Rekordtemperaturen erreicht. Aber nicht nur das Meerwasser wird wärmer, auch die Luft. Und beides zusammen führt dazu, dass das Eis an den Polen des Planeten schmilzt. Eine direkte Folge des Klimawandels. Wenn es aber weniger Eis gibt, weniger Gletschereis auf dem Festland und weniger Meereis, dann kann das wiederum den Klimawandel verstärken. Ein Teufelskreis, so Jasmin Appelhans.
An den Polen unserer Erde spielt sich Dramatisches ab, erläutert die Meereisphysikerin Stefanie Arndt vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Hier am Rande der Weltklimakonferenz in Baku.
Wir sehen ja schon seit Jahren und Jahrzehnten, dass sich vor allem das arktische Meereis sehr, sehr stark verändert, sehr, sehr stark rückzieht. Aber jetzt folgt dem ja auch die Antarktis und ganz insbesondere in den vergangenen 2 Jahren ja auch im Winter. Und diese Veränderung ist das, was uns eigentlich ja sehr stark aufschrecken lässt.
Denn weniger Meereis kann auch zu einem beschleunigten Klimawandel führen. Das liegt zum Beispiel daran, dass die weißen Oberflächen normalerweise wie Spiegel Sonnenstrahlen und damit Wärme ins Weltall zurückstrahlen.
Das bedeutet, dass eigentlich diese schützende Schicht des Meereises, die ja dafür sorgt, dass ein Großteil der einfallenden Solarstrahlung wieder zurückreflektiert wird, also quasi die Polarregion, unser Kühlschrank der Erde ist, genau dieser Kühlschrank fängt halt an abzutauen und dieser reduzierte Kühlschrank sorgt jetzt dafür, dass immer mehr Energie eben auf der Erde bleibt.
Und das wirkt sich schon heute auf das Klima aus.
Das hat am Ende drastische Folgen, nämlich genau das, was wir jetzt ja momentan beobachten, dass wir also auch in der insgesamten globalen Erwärmung die 1,5 Grad dieses Jahr eigentlich schon überschritten haben. Und dazu tragen eben im Wesentlichen genau diese Veränderungen in den Polarregionen bei.
Dass die Wärme nicht mehr vom Eis reflektiert wird, ist der eine Beschleunigungsfaktor für die Klimaerwärmung. Aber die jetzt so schnell schmelzenden Pole beeinflussen das Klima noch auf andere Weise. Taut zum Beispiel in Permafrostgebieten das Eis, setzt das Treibhausgase frei, die ganz direkt einen Einfluss auf die Temperaturen auf der Erde haben. Die arktische Tundra etwa soll laut der US-Ozeanographie- und Atmosphärenbehörde NOAA inzwischen mehr CO2 produzieren, als sie speichert. Dazu kann schmelzendes Eis noch einen indirekten Effekt auf die sogenannten Kippelemente haben.
Wenn Grönland schmilzt, dann kommt Schmelzwasser in den Golfstrom, in die Atlantische Ozeanzirkulation und schwächt diese ab.
Erklärt Nico Wunderling vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der Goethe-Universität in Frankfurt. Als Kippelemente bezeichnet man Teile des Klimasystems, die sich wie Dominosteine verhalten. Durch nur kleine Störungen können sie in einen anderen Zustand versetzt werden und dadurch das Klima ändern. Und kippt ein Element, wie in dem Fall das schmelzende Eis, dann kann es eine Kaskade auslösen und andere Kippelemente beeinflussen, wie die Abschwächung der Atlantischen Ozeanzirkulation. In einer neuen Studie hat Nico Wunderling mit KollegInnen untersucht, wie groß genau dieser Kaskadeneffekt sein kann.
Ja, und was wir herausgefunden haben, ist insbesondere bei Temperaturen, bei denen wir jetzt ungefähr sind, also etwa 1,5 Grad, da sind vor allem die großen Eisschilde die Elemente, die für Unterschiede im Kipprisiko entscheidend sind. Also heißt, wenn die Eisschilde schon früher abschmelzen, dann haben wir eben bereits jetzt schon ein großes Kipprisiko auch für dahinterliegende Elemente wie den Golfstrom.
Dass sich die Nordatlantik-Zirkulation, zu der der Golfstrom auch zählt, tatsächlich schon jetzt abschwächen könnte, dazu gab es in diesem Jahr bereits einige Studien. Eine schwächere Strömung im Nordatlantik kann wiederum dazu führen, dass es im Amazonas-Regenwald weniger regnet. Damit wäre das nächste Kippelement beeinflusst. Immerhin, Nico Wunderling glaubt, dass es uns als Weltgemeinschaft jedenfalls bei den Kippelementen noch möglich ist, die schlimmsten Szenarien zu verhindern.
Ja, das sind Klimarisiken und ja, da müssen wir was tun. Auf der anderen Seite bin ich aber auch positiv gestimmt und guter Hoffnung, dass das auch passiert. Aber wir müssen was tun.
Und wir schauen noch mal genauer auf die Gegend um den Südpol. Ein Ort, wo es garantiert jedes Jahr weiße Weihnachten gibt, ist die Antarktis. In der Ostantarktis, an der Ecke, die Richtung Südafrika orientiert ist, liegt die Deutsche Polarforschungsstation Neumayer 3 des Alfred-Wegener-Instituts. Die Station steht auf Stelzen auf dem Schelfeis, einer großen schwimmenden Eisplatte, Ausläufer eines Gletschers auf dem Festland. Und wenn Sie wissen wollen, wie da gerade das Wetter ist, jetzt im antarktischen Sommer, kein Problem, lässt sich alles online abrufen. Denn die Forschungsstation hat ein eigenes Meteorologie-Observatorium. Betreut wird es von dem Meteorologen Pablo Konrad. Er hat ganz schön volle Tage und abends muss er zurzeit künstlich für Nacht sorgen. Ich habe mit ihm übers Internet gesprochen. Eine Internetverbindung hat die Station natürlich auch.
Global, das Gespräch.
Hallo, Herr Konrad.
Hallo.
Bei Ihnen ist gerade antarktischer Sommer, das heißt, nachts wird es überhaupt nicht dunkel. Was tun Sie, um trotzdem schlafen zu können?
Ja, das ist tatsächlich jeden Abend, merkt man das, wenn man einfach um 10, um 11 rausguckt und es ist wirklich noch taghell, als wäre es mittags. Da fällt es schwer, dann zur Ruhe zu kommen. Mir hilft es sehr, aber dann auch den Schlafraum abzudunkeln. Und wenn man sich dann hinlegt und im Dunkeln ist, dann merkt der Körper auch die Erschöpfung des Tages. Und dann schlafe ich zumindest auch ganz gut ein.
Wie ist denn das Wetter jetzt um diese Jahreszeit bei Ihnen?
Ja, also wir haben ja gerade Dezember und es ist quasi Hochsommer hier in der Antarktis. Und hier, wir sind ja an der Küste der Antarktis, nicht auf dem Plateau, haben wir so Temperaturen leicht unter 0 Grad, so zwischen minus 2, minus 3 Grad, wenn man einen bewölkten Tag hat, und etwas kühler, so minus 5, minus 6, wenn es klaren Himmel gibt.
Also gar kein so großer Unterschied zu Deutschland.
Richtig, also während hier in der Antarktis Sommer ist und in Deutschland Winter, sind die Temperaturen eigentlich ganz ähnlich.
Aber in unserem Sommer, also im Juli zum Beispiel, ist der Unterschied wahrscheinlich riesengroß, oder?
Richtig, ja. Also wenn wir hier im Juli saßen und von zu Hause die Bilder kamen mit plus 30 Grad und irgendwie im See schwimmen und was auch immer, saßen wir hier eher so bei minus 30 bis minus 40. Unsere tiefste Temperatur im Jahr war minus 46,8 Grad Celsius. Das war natürlich eine ganz andere Nummer und darauf muss man sich dann auch ganz anders vorbereiten, wenn man die Station verlässt.
Sie betreuen das Meteorologie-Observatorium an der Polarforschungsstation. Wie sieht bei Ihnen ein ganz normaler Tag aus?
Ja, also mein Alltag begann typischerweise im Winter um ungefähr 8.30 Uhr. Und da habe ich täglich unser Messfeld besucht, um einfach die Instrumente zu kontrollieren, schon mal in der Früh zu checken, ob alles in Ordnung ist, um dann im Zweifel reagieren zu können. Dann ist der Tag stark geprägt durch die dreistündlichen Wetterbeobachtungen, die wir hier durchführen, bei denen wir neben den automatischen Messungen ja die Wolken und die Sichtweite und signifikantes Wetter wie Schneedrift oder Nebel beobachten. Dann wird täglich ein Wetterballon gestartet, einmal wöchentlich auch ein größerer Ballon mit einer Ozonsonde. Und genau dazwischen dann alles Mögliche, wenn mal wieder ein Instrument irgendwo kaputt gegangen ist, dann das zu reparieren oder auch im Stationsbetrieb zu helfen, sei es an der Müllpresse oder beim Schneeschieben. Da gibt es ganz vielfältige Aufgaben und der Tag füllt sich eigentlich immer sehr gut.
Ihre Wetterstationen liefern ja minütlich Daten zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Luftdruck. Außerdem beobachten sie die Wolken. Warum ist das überhaupt wichtig?
Genau, also wir als meteorologisches Observatorium liefern einmal, wie Sie gesagt haben, eben Live-Wetterdaten. Die werden auch direkt verwendet. Also die werden über den Deutschen Wetterdienst global verteilt und gehen dann in die Vorhersagemodelle ein. Also die Daten, die wir hier sammeln, verbessern auch die Wettervorhersage einmal natürlich für die Antarktis, aber auch global, weil es wichtig ist, möglichst ja, weit verteilt möglichst viele Beobachtungen dazu einfließen zu lassen. Da gehen zum Beispiel auch die täglichen Wetterballons mit ein. Dann geht es aber auch darum, das antarktische Klima besser zu verstehen. Die Neumayer-Station ist die einzige Überwinterungsstation auf dem Schelfeis, also auf dem schwimmenden Teil des Gletschers. Und dort wirklich auch zu verstehen, eben wie Temperatur und Wind sich verhalten, aber auch was wir hier als Fokus haben, wie die Strahlungsbilanz ist, also wie viel kommt von der Sonne runter, wie viel kommt von den Wolken hier runter an Wärmestrahlung, wie viel strahlt der Boden wieder ab. Das ist einfach extrem wichtig, um das antarktische Klima zu verstehen und auch die Rolle, die es dann im Weltklima hat.
Die Westantarktis verliert ja immer mehr Gletschereis. Lässt sich der Klimawandel auch an Ihrer Forschungsstation in der Ostantarktis beobachten?
In einer gewissen Weise ja, weil er sich anders ausprägt. Also während die Westantarktis sehr viel Eis verliert, ist es bei uns in dem Teil der Antarktis, in dem wir hier sind, eher so, dass aktuell mehr schneit, also von oben mehr Schnee auf den Gletscher dazukommt und er dadurch sogar leicht anwächst, was aber nicht reicht, um den Eisverlust in der Westantarktis auszugleichen. Also netto verliert die Antarktis Eis.
Und wie kommt das, dass es bei Ihnen mehr schneit?
Ein Grund könnte sein, dass der Südozean deutlich wärmer war in den letzten Jahren und dann auch, wenn man eine geringere Meereisausdehnung hat, einfach mehr Oberfläche, mehr Wasseroberfläche im Kontakt ist mit der Atmosphäre, dadurch mehr Wasser verdunstet und durch die wärmere Atmosphäre auch mehr aufnehmen kann, was dann zu mehr Niederschlag führt, der halt hier in der Antarktis als Schnee fällt.
Sie haben ja auch neue Fernerkundungsgeräte für die Beobachtung von Wolken. Welche Rolle spielen die für die Klimaforschung?
Die Wolken in der Küstenregion der Antarktis sind eine der größten Unsicherheiten, die in Klimamodellen noch so übrig sind. Also bisher sind unsere Klimamodelle nicht so gut in der Lage, die Wolken über der Antarktis zu reproduzieren. Tendenziell werden in den Modellen zu wenig Wolken generiert. Und da verstehen wir aber auch noch nicht so richtig, warum. Also es kann sein, dass zu wenig Aerosol in den Modellen drin ist, also dass zu wenig kleine Teilchen in der Luft sind, in den Modellen, an denen sich Wolken bilden können. Es kann aber auch andere Gründe haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt hier diese neuen Fernerkundungsgeräte haben, um zu beobachten, wie die Luft hier auch in der Höhe zusammengesetzt ist und welche Wolken daraus entstehen, um dann auch in den Modellen die Wolken in den Küstenregionen der Antarktis besser darstellen zu können.
Da bleibt also noch viel zu forschen. Sie sind ja schon seit über einem Jahr in der Antarktis. Wie feiern Sie Silvester?
Das ist ja jetzt schon das zweite Silvester hier. Es ist ja irgendwo dann ein Sommersilvester, also man hat nicht den dunklen Himmel. Es ist ein anderes Fest. Man hat ja hier trotzdem jetzt im Sommer 40, 50 Leute, mit denen man zusammen feiern kann. Silvester ist einer der drei großen Feiertage in der Sommersaison hier auf Neumayer typischerweise. Da wird dann auch besonders aufgetischt von der Küche.
Aber es gibt keine Böller oder Raketen, es ist also ein ruhiges Silvester.
Das ist ein ruhiges Silvester, das wäre auch in der Antarktis mit dem Umweltschutz, den wir hier auch groß schreiben, nicht zu vereinbaren.
Sie bleiben nur noch bis Mitte Januar auf der Forschungsstation. Was wünschen Sie sich für das neue Jahr?
Ich wünsche mir vor allem Abwechslung. Also ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr dazu komme, viele verschiedene Orte zu sehen, viel Landschaft zu sehen. Also ich habe jetzt ein Jahr an einem Ort gelebt, wo der ganze Horizont im Grunde weiß ist. Und ich freue mich unglaublich drauf, mal wieder auf einen Berg zu steigen und runter zu gucken. Ich freue mich drauf, Musik zu machen. Ich freue mich drauf, meine Familie zu sehen. Und genau, einfach ein abwechslungsreiches und vielfältiges Jahr zu haben.
Sagt Pablo Konrad, Meteorologe an der Deutschen Polarforschungsstation Neumayer 3 in der Ostantarktis. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Raketen zu Silvester sind in der Antarktis also nicht drin, aber vielleicht knallt ja der eine oder andere Sektkorken. Die Prospekte in Deutschland sind gerade voll mit Angeboten für Sekt oder Schaumwein. Die Auswahl ist groß, allerdings auch ganz schön unübersichtlich, denn es gibt neben Sekt auch noch Winzersekt, Champagner, Cava oder Prosecco. Frage an meinen Kollegen Dominik Bartoschek, wie behalte ich denn da den Überblick beim Sekteinkauf?
Ich sollte mir zunächst die Flasche anschauen. Wenn die bauchförmig ist und der Stopfen mit einem Drahtgestell festgehalten wird, dann habe ich auf jeden Fall schon mal die Sicherheit, dass es echter Schaumwein ist und nicht etwa ein Perlwein oder ein Sekko. Und innerhalb der Gruppe der Schaumweine gibt es dann nochmal verschiedene Qualitätsstufen. Die Basisangebote sind meist die einfachen Markensekte. Daneben gibt es dann Winzersekte, die als besonders hochwertig gelten. Und es gibt solche Schaumweine, die aus einer ganz bestimmten Region kommen müssen. Cava aus Spanien, Prosecco aus Italien oder das bekannteste Beispiel, der Champagner. Der darf eben nur in einem ganz genau definierten Gebiet hergestellt werden, nur aus bestimmten Traubensorten bestehen und der ist besonders begehrt und teuer.
Sind die Preise für Champagner denn gerechtfertigt oder kann ich auch mit dem 2,59 Euro Sekt aus dem Discounter glücklich werden?
Wie bei ganz vielen Produkten gibt es eben auch beim Schaumwein keine Grenze nach oben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel ihm so ein Getränk dann letztlich wert ist und ob sich Preise von 20, 30 Euro aufwärts für eine Flasche Champagner wirklich lohnen. Ich würde auch gar nicht so sehr eine Obergrenze ziehen, sondern eher eine Untergrenze. Denn man darf eines nie vergessen, wir haben in Deutschland eine Schaumweinsteuer. Das heißt, gut 1 Euro pro 0,75 Liter Flasche geht an den Staat. Und zieht man diesen Euro mal von den Schnäppchenpreisen wie 2,59 Euro ab, bedenkt dann noch, dass auch der Handel daran was verdienen will, dass Flaschen und Verschluss was kosten, dann kann man sich schon fast denken, dass die Qualität des verwendeten Grundweins nicht besonders hoch sein kann. Und deswegen würde ich persönlich von solchen Schnäppchensekten eher die Finger lassen.
Mittlerweile gibt es auch immer mehr alkoholfreie Sekte. Sind die denn eine gute Alternative?
Ja, die sind für immer mehr Menschen eine Alternative. Beim Sekt liegt der Marktanteil der alkoholfreien Varianten mittlerweile schon bei 7-8% und dementsprechend wird auch die Auswahl immer größer und die Qualität der Produkte besser. Der Vorteil beim Sekt gegenüber Wein, die Perlen, also die Kohlensäure, können den fehlenden Alkohol ganz gut kompensieren. Der Unterschied zum Sekt mit Alkohol ist also nicht so deutlich wahrnehmbar, wie das bei Wein manchmal der Fall ist. Und das erklärt wohl auch, warum die alkoholfreien Sekte von vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern so problemlos akzeptiert werden.
Anstoßen lässt sich mit alkoholfreiem Sekt auf jeden Fall genauso gut. So, jetzt sind wir eingestimmt auf den Jahreswechsel. Dann können wir auch mal auf das nächste Jahr schauen. Der Bundestagswahlkampf hat ja längst begonnen. Da ist die Frage, was könnte sich 2025 in der Klimapolitik tun? Susanne Henn.
Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. Und was steht in den Wahlprogrammen zum Thema Klimaschutz? Nehmen wir mal die Grünen, Klimaschützer der ersten Stunde. Wenn Spitzenkandidat Robert Habeck die Prioritäten des grünen Wahlprogramms vorstellt, dann klingt das heute so.
Das Leben bezahlbar machen, also das Biest Inflation bekämpfen. Zweitens die Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zusammen mit Klimaschutz nach vorne zu bringen. Das Dritte, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, was wiederum zu Klimaschutz und zur Bezahlbarkeit führt. Und das Ganze muss international eingebettet sein.
Klimaschutz ja, aber irgendwie nicht mehr so richtig weit vorn. Genau wie bei der SPD. Deren Priorität laut Generalsekretär Lars Klingbeil?
Wir werden das wirtschaftliche Wachstum ankurbeln über den Made in Germany Bonus.
Es geht bei allen Parteien in erster Linie um Wirtschaft. Dann kommen die Themen Migration, Verteidigung und Bildung und irgendwo auch der Klimaschutz, den aber alle, zumindest auf dem Papier, total wichtig finden. So auch die CDU, die aber betont, dass Klimaschutz für sie ohne florierende Wirtschaft nicht möglich ist.
Jeder von uns nimmt das Thema Klimaschutz sehr ernst. Wir sind allerdings nicht so im Alarmismus unterwegs wie hier einige in der Bundesregierung. Und die Welt geht nun in der Tat morgen nicht unter. Ja, das ist unsere Auffassung.
Sagt Spitzenkandidat Friedrich Merz. Und das klingt so wie, um Klimaschutz kümmern wir uns, wenn es wirtschaftlich irgendwann wieder reinpasst. Die FDP tut schon länger nicht mehr so, als habe das Thema für sie Priorität. Klimaschutz ja, aber dabei setzen wir vor allem auf Innovationen. Das Problem ist nur, die Innovationen, von denen die FDP hier redet, gibt es noch nicht. Und die letzten Jahre mit immer mehr und immer schlimmeren Extremwetterereignissen auch bei uns in Mitteleuropa haben gezeigt, dass wir keine Zeit mehr haben, auf Innovationen zu warten. Aber die FDP hat Zeit. Sie möchte, dass Deutschland erst 2050 klimaneutral wird, 5 Jahre später als geplant. Die AfD leugnet bekanntermaßen, dass der Klimawandel menschengemacht ist, aber sie wird, wenn alle anderen Parteien sich an ihre Aussagen halten, auch im nächsten Bundestag in der Opposition sitzen. Das ist eine der besseren Nachrichten fürs Klima, denn die AfD setzt auf Kohle- und Gaskraftwerke und will den Ausbau der erneuerbaren Energien extrem beschneiden. Auf Bundesebene ist in Sachen Klimaschutz im nächsten Jahr also nicht allzu viel zu erwarten, aber es gibt ja noch die EU. Und die hatte vor gut 5 Jahren diesen
Man on the Moon Moment.
So bezeichnete Ursula von der Leyen 2019 die Verabschiedung des sogenannten Green Deals. Ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm mit dem Ziel, die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Offiziell steht das Ziel noch, aber von einigen Mitgliedsländern werden etliche Maßnahmen nicht nur hinter vorgehaltener Hand in Frage gestellt. Auf der Weltklimakonferenz COP29 in Aserbaidschan im November ließen sich kaum hochrangige EU-Vertreter blicken. Das sagt schon viel. Und dann hat der Klimaschutz noch diesen Widersacher.
Drill, baby, drill.
Der bald wieder amtierende US-Präsident Donald Trump will nicht nur, wie hier angekündigt, alles an Erdöl aus dem Boden holen, was geht, sondern auch das Pariser Klimaschutzabkommen wieder kündigen. Er wird zwar nicht alle von Joe Biden eingeführten Maßnahmen wieder rückgängig machen können, aber wann immer möglich der Industrie den Vorrang geben.
Das klingt nach mächtig Gegenwind für ambitionierten Klimaschutz. Wir bleiben dran. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr. Danke fürs Zuhören, sagt Stefanie Peik.